Genossenschaft.
Sondervereinbarung.
Mittelstandscover.
Absicherung.
Technik.
Schaden.
Vertrieb.
Bestandsupdate.
Deckungskonzepte.
FEMA Talk, der Versicherungscast.
Herzlich willkommen zu FEMA Talk in diesem Monat. Ja, und ich drücke mal gleich auf die Tube. Ich habe nämlich heute zwei Gäste. Einmal ist der Pascal Wenge gleich in der Leitung von Europrice. Der hat so ein paar Neuigkeiten für euch. Und danach, ich habe mal wieder den Marc Datzer getroffen in Karlsruhe im Konferenzzentrum. Es ging um interessante Themen, Kritis, KI im Maklerbereich oder auch bei Versicherern. Das heißt, mit beiden möchte ich gleich sprechen. Deswegen drücken wir etwas auf die Tube. Und wir gucken mal, was der Marktschreier für uns Neues hat.
Deckungskonzepte, Deckungskonzepte. Hier drüben.
Hey, Deckungskonzepte.
Möchten Sie vielleicht noch eine Police?
Deckungskonzepte.
Was ist neu auf dem Maklermarkt?
Fangen wir an mit einer extrem gekürzten Version des Marktschreiers diesen Monat. Das heißt, ihr werdet diesen Monat leider keine News aus dem Versicherungsbereich erfahren. Dafür aber ein Mega-Highlight der FEMA. Und damit möchte ich jetzt mal anfangen. Also alles, was Versicherung angeht, holen wir nächsten Monat nach. Wir haben nur diesen Monat so viel auf dem Papier, dass es halt nicht anders funktioniert. Also, was hat die FEMA Neues für euch? Die neue Schadenverwaltung der FEMA. Das heißt, wir integrieren jetzt die Schadenverwaltung in FEMA Office. Das bedeutet für euch, wir haben ganz grundsätzlich erstmal eine viel übersichtlichere Darstellung, halt direkt in der Kundenverwaltung bei FEMA Office. Ihr könnt Vorgänge anlegen zu jedem Schaden, das heißt begleitende Vorgänge, das heißt Kundengespräche, Arbeitsaufträge und so weiter und so fort und damit den vollen Umfang der Vorgangssteuerung jetzt in Kombination mit der Schadenmeldung und FEMA Office nutzen, um diesen Prozess absolut sauber für euch darzustellen. Was heißt sauber? Sauber macht ihr sowieso, aber absolut benutzerfreundlich, so nenne ich das jetzt mal. Und natürlich wollen wir die Benutzerinnen nicht vergessen. Aber was machen wir denn da? Wir verbinden die bisherige elektronische Schadenmeldung mit FEMA Office und der Vorgangssteuerung, sodass daraus ein wirklich runder, intuitiver Prozess wird, der dann auch bestimmte Dienste miteinander vernetzt. Lest euch da unbedingt ein. 17611, also 17611, falls es jetzt zu schnell war, der Produktseitencode, da findet ihr alle Infos. Also, wie gesagt, schaut da rein. Und das war's dann diesen Monat auch schon mit der sehr kurzen Version des Marktschreiers. Wie gesagt, den Rest holen wir nächsten Monat, wenn mehr Zeit ist, nach. Bevor wir jetzt, ohne es zu werten, zu den Hauptthemen heute kommen, KI und Kritis mit dem Marc, habe ich jetzt noch den Pascal Wenge in der Leitung von Europrice. Da gibt es auch Neuerungen, die möchte er euch halt nicht vorenthalten. Und ich sage mal, hallo Pascal.
Hallo Benjamin, viele liebe Grüße aus dem sonnigen Münster. Und natürlich auch ein freundliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts.
Jo, dann leg doch mal los. Was gibt's denn Schönes Neues für uns?
Ja, was gibt es Neues? Letzten Endes haben wir hier zwei ganz wichtige Punkte nochmal einmal eben, die wir den Mitgliedern nicht vorenthalten wollen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt ja seit Juli 2025 neue steuerliche Vorteile für Elektrodienstfahrzeuge. Das bedeutet, dass für die 0,25% Dienstwagenregelung bzw. 0,5% Dienstwagenregelung eine neue Bruttolistenbepreisung gilt. Der Satz liegt hier bei maximal 100.000 Euro inklusive Sonderausstattung. Ebenfalls gibt es für Elektrofahrzeuge seit Juli diesen Jahres eine Sonderabschreibung beim Kauf respektive einer Finanzierung eines solchen Fahrzeugs. Hierzu kann ich nur empfehlen, nochmal den Steuerberater zu kontaktieren. Der wird hier konkrete Informationen bereitstellen können. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier einmal genauer nachzufragen. Das kann auf jeden Fall sinnvoll sein.
Okay.
Im Zuge dessen auch hier nochmal der Hinweis, wir werden im November und Dezember daran arbeiten, weitere neue Elektrofahrzeuge im Leasingportal anzubieten in der Fahrzeugbörse. Genauso werden wir auch beim Thema Plug-in-Hybrid hier nochmal versuchen, das ein oder andere Aktionshighlight zu platzieren. Bei Plug-in-Hybriden hier nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt seit Sommer diesen Jahres ein neues Messverfahren, dem sich alle Hersteller unterziehen müssen. Es lohnt sich auf jeden Fall, egal ob bei uns oder bei anderen Mitbewerbern, die Überprüfung bei Plug-in-Hybriden im Hinblick auf die Messwerte in puncto CO2 und Kilometerreichweite. Das neue Messverfahren bietet hier für einige Hersteller die Herausforderung, dass die Grenzwerte nicht mehr eingehalten werden können und damit Stand heute auch nicht mehr die 0,5% Dienstwagenregelung erfüllen. Also hier auch nochmal der Hinweis, auf jeden Fall genauer hinschauen, bevor man das Fahrzeug bestellt, damit man einfach wirklich nachher eben nicht sich möglicherweise den Ärger ins Haus holt.
Kurze Frage, gilt das auch für Bestandsfahrzeuge, die ich bereits habe?
Nein, das gilt nur für Neuwagenbestellungen beziehungsweise für Fahrzeuge, die erst noch gebaut werden müssen. Ich kann dir mal ein konkretes Beispiel benennen. Es gibt aktuell den Ford Kuga Plug-in Hybrid. Der hat jetzt vor wenigen Wochen ein neues Modelljahr bekommen. Und da ist zum Beispiel genau dieser Fall eingetreten, dass aufgrund der neuen Messverfahren die Grenzwerte, die jetzt aktuell gelten, nicht mehr erfüllt werden können. Das bedeutet, wenn man den Wagen jetzt bestellt mit dem neuen Modelljahr, muss man das Fahrzeug Stand heute mit 1% vom Bruttolistenpreis besteuern als Dienstwagen. Ansonsten ist das so nicht darstellbar, außer man nimmt einen Lagerwagen, der noch das alte Modelljahr hat, aber das dürfte relativ schwierig werden.
Okay, abgespeichert. Aber du hast noch mehr, oder?
Genau. Dann, was ganz wichtig ist, wir haben die Möglichkeit, den Maklerinnen und Maklern die Fahrzeugbörse als eigenen Affiliate-Link zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, sie können die Fahrzeugbörse auf ihrer jeweiligen Maklerseite einbinden mit einer eigenen Codierung. Der große Vorteil ist, dass dann die Mandanten direkt über diese Codierung die Fahrzeuge anfragen und bestellen können. Wir haben eine eindeutige Zuordnung, was den jeweiligen Makler, die jeweilige Maklerin betrifft, und werden auch dann, sobald ein Fahrzeug verbindlich über diesen Weg bestellt wurde, direkt Kontakt aufnehmen mit dem Maklerbüro, um darauf hinzuweisen, einmal sich mit dem Mandanten in Verbindung zu setzen, um natürlich auch hier dann das Thema Kfz-Versicherung zu platzieren. Ich kann nur auch hier schon mal den Hinweis geben, wenn man sich für diese Möglichkeit entscheidet, und dazu kann ich nur empfehlen tatsächlich, weil das ein hochspannendes Mandantenfindungs- und Mandantenbindungsinstrument ist, auf jeden Fall darauf hinzuweisen, dass diese Kondition, wenn der Mandant sie nutzen möchte, auch nur gilt in Verbindung mit dem Abschluss einer Kfz-Versicherung oder einer anderen Versicherung über das Maklerbüro. Ne? Denn letzten Endes soll natürlich auch hier der Vorteil dieser Zusammenarbeit darin bestehen, dass der Makler im besten Falle auch dann natürlich ein Versicherungsprodukt bei dem jeweiligen Mandanten platziert.
Und du hattest noch einen dritten Hinweis, der hatte was mit euch selber zu tun. Was war das?
Ansonsten eigentlich bleibt jetzt nur noch der Hinweis, dass wir noch jetzt im letzten Quartal Vollgas geben. Es werden sicherlich noch einige spannende Aktionen kommen zum Jahresende. Was kommt jetzt? Kann ich jetzt noch nicht sagen, wahrscheinlich dann erst, wenn der Podcast läuft. Aber trotzdem schon mal der Hinweis, wir werden wieder ab Mitte Dezember in die Weihnachtsferien gehen und dann erst wieder ab der zweiten Januarwoche verfügbar sein. Wenn also hier Bedarf besteht, am liebsten eine E-Mail dann schreiben in diesem Zeitfenster. Wir werden zwar nicht sofort reagieren, können aber halt eben während der Feiertage trotzdem halt eben kurzfristig auf eine E-Mail antworten, wenn es denn dringend ist. Ansonsten werden wir halt eben jetzt bis zum Jahresende Vollgas geben für die Mandanten und die Makler, um halt eben hier natürlich noch ordentlich Fahrzeuge an den Mann zu bringen.
Jo, danke für das kurze Update, Pascal. Wir hören uns sicherlich in diesem Format wieder, davon gehe ich mal aus.
Ich habe zu danken, lieber Benjamin, und bedanke mich ebenfalls für das nette Gespräch und natürlich auch weiterhin erfolgreiche Zeit. Wir hören uns demnächst wieder.
Also, Marktschreier, Scheck, Europrice, Pascal Wenge, Scheck. Gehen wir rüber zu Marc. Themen, wie gesagt, Kritis, KI, auch wenn ich es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal wiederhole. Ich hole ihn mal rein. Hallo, Marc.
Hallo, Benjamin.
Ja, bevor wir jetzt loslegen, einmal noch ganz kurz, du hast bei einem neuen Kurs mitgewirkt. Also es gibt ja schon den Fachberater für gewerbliche Risiken. Jetzt kommt noch ein Haftpflichtkurs dazu, also Grundlagen der gewerblichen Haftpflicht. Wie kam das dazu?
Ja, es kam dazu, weil einfach der Fachberater für gewerbliche Risiken ein wirklich sehr gut gewordener, ein sehr, sehr runder Kurs geworden ist. Und dann kam einfach die Überlegung auf, das Ganze halt eben auch für Haftpflicht dann auf die Beine zu stellen. Genau das haben wir gemacht. Also es ist jetzt dann so der Kurs Grundlagen der gewerblichen Haftpflicht dabei entstanden. Wendet sich an die gleiche Zielgruppe, also sprich an gewerblich orientierte Makler und Mitarbeiter und bildet halt auf jeden Fall mal die Grundlagenthemen ab, aber auch noch vieles darüber hinaus.
Was heißt jetzt darüber hinaus? Grundlagenthemen ist klar.
Ja, also er vermittelt ein vollständiges Verständnis der zentralen Haftungssysteme und ihrer versicherungstechnischen Abbildung von der klassischen Betriebshaftpflicht über Produkthaftpflicht, Umwelt- und Vermögensschadenhaftpflicht bis hin zu modernen Sparten wie D&O und Cyber, also das komplette Paket. Und anhand praxisnaher Fälle und Originalbedingungen wird aufgezeigt, wie Deckung entsteht, welche Fallstricke lauern und wie sich Haftungsrisiken in der Praxis strukturieren lassen.
Und du hast dazu ja auch noch ein Buch rausgebracht. Praxis ABC der Sachversicherung, Lexikon für Sachversicherungsrisiken. Übrigens unser Bookstore auf der 16656. Da kommt jetzt ja auch noch ein Buch parallel zur Haftpflichtversicherung. Was kannst du dazu sagen?
Korrekt, also wir haben einfach gute Erfahrungen gemacht mit dem Sachkurs, der ja online ist, genauso wie der Haftpflichtkurs. Und es hat sich einfach angeboten, zu der Online-Schiene dann doch etwas, ich sage jetzt mal, Haptisches dann den Teilnehmern anzubieten. So ist es dann halt eben jetzt auch bei dem Haftpflichtkurs. Es ist ein sehr dickes Buch geworden bei all den Themen, muss man sagen. Ein wirklich sehr weitgehendes Buch mit auch ganz vielen Beispielen aus der Praxis, mit ganz vielen Verweisen auf entsprechende Urteile, Paragraphen und so weiter. Also wirklich ein richtig dickes Ding, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, das wirklich in alle Richtungen ist halt eben gedacht worden. Da tauchen auch dann Sachen auf wie Architektenhaftpflicht und so weiter. Ich überlege mal gerade, es müssten irgendwas so um die 90 Paragraphen sein und irgendwie 188 Normen, auf die da verwiesen wird. Also sehr schönes Buch, passend zum Kurs und wirklich eine wirklich sehr runde Geschichte, die das Ganze dann wirklich jetzt abbindet, kann man so sagen.
Oha, da ist ja was zusammengekommen. Und wann kommt das Buch raus?
Ja, es sind jetzt eigentlich wirklich jetzt nur noch so diese Feinheiten und optische Geschichten. Ne? Das Cover muss jetzt noch passen. Dann wird man jetzt sicherlich noch auf den einen oder anderen Probedruck warten. Also ich hoffe noch auf die Vorweihnachtszeit.
Also, wenn jemand das Interesse hat, das zu Weihnachten zu verschenken, klappt es ja vielleicht noch. Aber lass uns doch mal zu unseren beiden Hauptthemen kommen. Also, ich wollte mal ganz gerne mit Kritis anfangen. Ja, Kritis, das steht für kritische Infrastruktur. Was hat sich da jetzt überhaupt geändert? Warum reden wir jetzt darüber? Warum kommt das immer mehr in die Fachpresse? Erzähl mir doch einfach mal was dazu.
Ja, die Frage ist sehr gut gestellt. Kritis gibt es ja schon sehr, sehr lange. Kritis gibt es ja nicht wirklich erst seit gestern. Und Kritis, also für kritische Infrastrukturen, ist es halt eben so, dass sich da eigentlich die Betrachtung eigentlich gar nicht geändert hat, sondern es ist einfach mittlerweile einfach eine Definitionsfrage der Relevanz. Ja, also entscheidend ist also nicht mehr allein die Größe des Unternehmens, so wie es bisher war, sondern die Versorgungsrelevanz seiner Dienstleistung. Also wie wichtig ist ein bestimmtes Unternehmen für uns alle?
Also kommt nicht auf die Größe an, großes Krankenhaus genauso wichtig wie das kleine oder andersrum.
Genau, richtig. Bisher war das halt eben so, dass es da mehr so um Energieversorgung, Wasser und Gesundheit, also sprich Krankenhäuser halt eben ging. Und dieses Portfolio, diese Betrachtungsweise, diese Zielgruppe, möchte ich mal sagen, die wird jetzt also deutlich größer aufgestellt. Und das ist halt jetzt eben so, dass wir bisher 1119 offiziell erfasste Kritisbetreiber mit insgesamt 2019 Anlagen hatten. Und das Ganze wird jetzt aufgrund verschiedenster neuer Richtlinien und so hochgesetzt auf über 30.000 betroffene Unternehmen.
Aber Moment, ich möchte das mal etwas weiter in der Praxis hören. Also vielleicht ein etwas hängender Vergleich, aber guter Freund von mir hat ein Haus, altes Haus, 1890. Wurde jetzt unter Denkmalschutz gestellt. Ist blöd, wenn er was reparieren muss oder will, ne, je nachdem. Ja, was passiert denn jetzt für die Firmen? Ich denke auch an sowas wie IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und NIS-2-Richtlinie. Also, für ihn bedeutet das, wird ihm jetzt sein Fenster eingeschmissen, was ich natürlich nicht hoffe, wird es für ihn teurer. Aber was bedeutet das für Unternehmen? Und geh bitte auf die beiden Begrifflichkeiten ein.
Ja, auch da sind jetzt wieder zwei sehr wichtige Stichwörter gefallen in der Frage. Und zwar, daran erkennt man auch die Komplexität von diesem Thema. Also, du sagtest ja gerade NIS 2. NIS ist zum Beispiel eine Sache, steht für Network and Information Security und kommt aus der EU. Das Ganze gibt es schon seit ja, locker 3, 4 Jahren. Und das zahlt einmal auf diese neue Kritis-Rahmenbedingungen ein und dann das Ganze nochmal auf Deutschland bezogen, hat sicherlich der eine oder andere schon mal in den Nachrichten gehört, das sogenannte Kritis-DG, also das Kritis-Dachgesetz. Auch das gibt es zwar momentan nur in der Entwurfsform, aber auch das wird sicherlich irgendwann kommen. Und dann kommt der spannende Punkt. Es kommt dann darauf an, wie dann dieses Gesetz dann auch gelebt wird oder beziehungsweise dann von der Regierung umgesetzt wird. Und wenn das jetzt alles so kommt, wie es sich abzeichnet, wie gesagt, muss man alles noch warten, abwarten, wie es dann halt eben passieren wird. Aber wenn das so kommt, wie es sich abzeichnet, dann ist es so, dass dann diese 39.000 betroffenen Unternehmen mit einem deutlich höheren Aufkommen an Sicherheitsmaßnahmen, an Auflagen, Obliegenheiten und das Ganze auch unter einem gewissen zeitlichen Druck. Es gibt also dann da konkrete Übergangsfristen, bis also dann diese Sachen also umgesetzt sein müssen. Das wird dann auf diese Unternehmen neu zukommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt schon alle 30.000 Unternehmen das so überblicken können, was da auf sie zukommt. Denn eins ist auch an der Stelle vielleicht mal ganz wichtig. Also kritische Infrastruktur, das hört sich immer vielleicht so irgendwie nach, ich weiß nicht, Bundesbahn, Bundeswehr, Krankenhäuser oder irgendwie so an. Aber mittlerweile lässt sich am Horizont also absehen, es wird auch viele ja, normale Betriebe demnächst erreichen, dieses Thema. Das können auch dann Betriebe aus Transport und Verkehr sein. Also zum Beispiel Transportunternehmen, die Lebensmittel beherbergen in ihren Kühlhäusern und dann halt von A nach B transportieren für die Discounter, die wir halt eben kennen. Es kann durchaus sein, dass die also demnächst dann wirklich zu Kritis gehören und dann haben die auf einmal eine ganze Rutsche an zusätzlichen Auflagen und Aufgaben, die die dann halt eben erfüllen müssen. Und Kritis an der Stelle vielleicht ganz wichtig, ich kann mir nicht aussuchen, ob ich zu Kritis gehöre oder nicht. Also ich kann mich da nicht irgendwie melden oder so und dann bin ich dabei, sondern das ist wirklich, also wie sagt man so schön, durch Hand auflegen, ja? Also man kriegt mitgeteilt, ob man zu Kritis gehört oder nicht. Und wenn es dann halt eben so ist, dann ist es so. Und dann muss ich mich halt eben um diese neuen Rahmenbedingungen dann entsprechend auch kümmern.
Du sprichst ja jetzt hier zu Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmaklern.
Ja, es ist also so, dass diese Kritisunternehmen sich dann wirklich Gedanken machen müssen, wie bin ich zum Beispiel im Bereich Einbruchdiebstahl aufgestellt. Ich muss zusehen, dass mein Betrieb brandschutztechnisch gut aufgestellt ist. Ich darf also meiner Kritis befähigten Firma, ich darf die keine zusätzlichen oder unnötigen Risiken aussetzen. Ich habe also eine viel höhere Erwartungshaltung zu erfüllen, wie sicher mein Betrieb sein muss. Das geht hin bis zu Resilienzen. Also, dass wenn irgendwas passiert, dass dann sofort irgendwelche Alternativen, also dass immer dann ein Plan B irgendwie dann sofort einspringt. Das kann hin bis zu, vielleicht bin ich selber gar nicht als Kritisbetrieb eingestuft, aber vielleicht sind meine Abnehmer oder Zulieferer Kritisbetriebe. Auch das können zum Beispiel Stilblüten sein, die wir jetzt in naher Zukunft dann unter Umständen demnächst mal auf dem Tisch haben werden. Und für die Makler bedeutet das natürlich ein viel tieferes Einsteigen in dieses Thema. Ich brauche vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher, ich brauche viel, viel breitere, viel tiefer gehende Informationen. Ich bin dann zum Beispiel nicht mehr, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, ich bin dann zum Beispiel nicht mehr in Anführungsstrichen jetzt einfach nur im Bereich Ertragsausfall, also sprich Betriebsunterbrechung unterwegs, sondern in einer gesteigerten Form dann von BCM. Und BCM ist ja dieses Business Continuity Management. Das heißt, das ist ein Prozess, der den Weiterbetrieb eines Unternehmens sicherstellen soll. Und zwar bei jedweder Form einer Störung. Das kann Stromausfall sein, das können Infrastrukturausfälle sein, Lieferkettenschwierigkeiten und so weiter, aber eben auch unter anderem Gefahren, die wir als versicherte Sachrisiken kennen. Ja, aber das ist halt eben nur noch ein Teil vom Ganzen bei diesem BCM. Und diese BCM-Betrachtung, das wird sicherlich jetzt auf den einen oder anderen Makler ja völlig neu zukommen.
Ja, da greifst du einen sehr interessanten Punkt auf. Maklerin, Makler, was kommt denn genau auf die zu? Was muss man beachten? Wird ein Betrieb, den ich beraten möchte oder bereits berate, halt in diese Kritis-Kriterien mit aufgenommen? Was ist da zu tun? Und müsste dann nicht auch Cyber ein total wichtiges Thema sein?
Ja, das ist richtig. Also Cyberversicherungen sind also für Kritisunternehmen, also es sind faktisch eine Pflicht, dass man sich also da entsprechend dann versicherungstechnisch aufstellt. Wobei man natürlich auch gleichzeitig jetzt hier nicht den Eindruck vermitteln darf, dass, naja, ich bin also Kritisunternehmen, dann mache ich jetzt eine Cyberversicherung und alles ist schick. So ist es nun auch wieder nicht. Also so eine Cyberversicherung kann sicherlich keine ganzheitliche Lösung sein. Es kann halt einfach nur ein Baustein sein, den ich auf jeden Fall haben muss. Aber du sagtest jetzt gerade auch nochmal im Nebensatz auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass da also auch neue Risiken vielleicht auf einen zukommen. Und auch das sind natürlich Sachen bei einer kritischen Infrastruktur, auf die ich mich dann vielleicht auch neuerdings irgendwie einlassen muss, zumindest mal gedanklich, ja, Anschlagsrisiken als Beispiel.
Okay, und wenn ich jetzt mal so die Überschrift nehme, sagen wir mal zukunftssicherer Versicherungsschutz. Kommen denn jetzt neue Themen dazu, außer jetzt in Anführungszeichen außer Anschläge? Was gibt es noch zu beachten bei unserer Beratung? Ich sage es bei unserer, weil ich ja für die FEMA arbeite.
Ja, neu im Sinne von, das habe ich bisher mit dem Kunden vielleicht so noch nicht besprochen. Das kann sicherlich sein. Ansonsten sind wir sicherlich aber, denke ich, in den Bausteinen unterwegs, die der Markt halt eben schon hergibt. Also man sollte jetzt vielleicht dann doch bei der einen oder anderen Firma nochmal das Thema Terrorversicherungsschutz besprechen oder überhaupt diese ganzen politischen Risiken wie innere Unruhen und so weiter. Das sollte man da sicherlich hier und da nochmal neu beleuchten, gerade wenn es jetzt vielleicht in der Vergangenheit noch nie so wirklich beleuchtet wurde, wenn der Kunde jetzt also demnächst dann zu diesen neuen Kritis-Firmen gehört. Wir werden sicherlich auch hier neue Punkte haben, was die Betriebsunterbrechung angeht. Wie sieht das aus mit Zulieferern und Abnehmern? Haben die vielleicht unter Umständen auch neue oder andere oder weitergehende Auflagen, dadurch, dass die halt mich als Kritisbetrieb jetzt also halt eben als Kunden haben? Oder wie gesagt, ich bin gar nicht selber Kritis, aber meine Zulieferer oder Abnehmer sind halt eben Kritis. Muss ich da vielleicht, kriege ich vielleicht von denen zum Beispiel Pflichten auferlegt, die ich erfüllen muss? Also da muss man sicherlich schauen. Was kommt da auf mich zu? Dann natürlich parallel, was natürlich auch sicherlich sehr anstrengend für die Firmen da draußen wären wird, sind auch diese Auflagen, die sich durch das NIS 2 und durch das Kritis-Dachgesetz ergeben werden. Welche Auflagen muss ich da erfüllen und so? Also da werden sehr, sehr viele Firmen sehr, sehr viele Hausaufgaben in absehbarer Zeit machen müssen, sobald das Ganze jetzt wirklich dann, seien es auch der deutschen Regierung hier mit dem Kritis-Dachgesetz, auch wirklich dann alles so auf die Schiene gestellt wird.
Okay, das Thema sollten wir also unbedingt im Auge behalten. Wer weiß, welche Unternehmen, die wir bereits versichern, es bald betrifft und was denn entsprechend zu tun ist, vor allen Dingen, wenn es auch Zuliefererunternehmen betrifft. Sehr interessantes Thema, aber auch ein weiteres sehr interessantes Thema haben wir uns heute vorgenommen: KI. Und bevor wir da einsteigen, nutzt du KI in deinem Arbeitsalltag bereits als Underwriter für das Gewerbe- und Industriegeschäft?
Also ich persönlich noch nicht. Es ist aber schon so, dass das KI natürlich die Risikobewertung gerade im Gewerbe- und Industriegeschäft natürlich also verändern wird. Wir werden hier in eine neue Zeit reinkommen, wo wir viel schneller, viel mehr Datenmengen verarbeiten können, mit Ergebnissen rechnen können. Da werden ganz viele Sachen in Echtzeit laufen. Irgendwelche Risikomuster werden dann von diesen Risikotools, die auf KI-Basis sind, dann erkannt, angemahnt werden vielleicht, hier da und da bitte drauf achten und so weiter. Das wird auch sehr spannend. Also das wird auch ein Thema werden, dem sehe ich durchaus mit einem sehr interessierten Auge entgegen. Das wird auch für uns natürlich Veränderungen bedeuten, weil man jetzt nicht mehr so arbeiten kann, wahrscheinlich so wie es man bisher gewohnt ist. Aber da denke ich mal, das wird eine sehr gute Sache werden. Und natürlich, was mich persönlich dann betreffen wird, ein ganz klassisches Beispiel im Brandschutzbereich ist natürlich, dass wir bisher immer so den Fokus hatten auf so starre Punkte wie Brandmeldeanlagen, also was hat der Kunde oder was braucht er halt eben und wie ist der Alarmweg und so. Und wenn jetzt also dann KI-gestützte Systeme halt eben kommen, dann ist das halt eben nicht mehr starr. Und das ist genau das, was wir demnächst also zukünftig, womit wir also rechnen müssen. Ja, das heißt, da werden also sekundengleich irgendwelche Abweichungen von irgendwelchen Normalbetrieben oder Temperaturverläufen, die man alle bei der KI dann hinterlegen kann, die werden sofort erkannt. Oder Luftzusammensetzungen werden analysiert und sofort als Rückmeldung gegeben. Pass auf, da sind auf einmal irgendwie Rauchpartikel in der Luft von so und so viel Milligramm. Das darf da nicht sein. Und bevor es überhaupt dann irgendwie großartig mit dem Brand losgeht, kriegt man da schon die ersten Informationen. Konkretes Beispiel oder konkrete Beispiele mittlerweile kann man sagen, die schon also entsprechend geschützt sind, ist zum Beispiel der Aachener Dom. Na, der ist zum Beispiel schon KI geschützt im Brandschutzbereich oder das Cube, wer es kennt. Cube ist ein ganz interessantes Gebäude in Berlin. Die haben halt eben auch schon diese KI-gestützten Sachen. Und das sind halt eben nur die Anfänge und das wird sicherlich mehr werden.
Das ist jetzt ja Schadenprävention. Natürlich interessant für euch. Aber siehst du da auch irgendwie, dass sich unsere Makler damit vernetzen können? Also unsere Maklerunternehmen mit dem, was ihr da an KI schafft?
Ich denke schon. Ich denke schon. Gerade was Bearbeitungszeiten angeht, also da denke ich jetzt mal gar nicht an Schaden konkret, sondern einfach so ganz allgemein. Das wird alles schneller gehen. Das denke ich mal, das wird auf jeden Fall im positiven Sinne dann auch die Maklerschaft erreichen. Weil wie ich sagte ja vorhin schon, viele Sachen, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, die werden in Echtzeit laufen. Das heißt, der ein oder andere Makler wird vielleicht irgendwelche Sachen irgendwo in irgendwelchen Masken eintragen oder seine KI wird bei uns diese Sachen dann demnächst dann eintragen. Unsere KI wird das dann sekundengenau dann analysieren. Das ist sicherlich alles noch Zukunftsmusik, aber das wird kommen.
Sag mal, du bist ja auch sehr auf dem, ja, ich sag mal, Maklermarkt unterwegs, ne? Das heißt, du hast viel Kontakt mit Versicherungsmaklerinnen und Maklern. Verliert man nicht, wenn wir solche Tools nutzen, irgendwie die Kontakt zum Kunden? Ist das nicht unpersönlich? Verliert man dann die Kundenbindung?
Der Klassiker mit Jahresgespräch und dann noch einmal regelmäßig durch den Betrieb gehen und so weiter, da werden sicherlich auch KI-Helfersysteme irgendwo dann greifen, aber am Ende des Tages wird man sich immer noch mal irgendwie am Tisch doch dann zusammenfinden und dann wird dann immer noch dieser persönliche Kontakt sein. Das glaube ich schon.
Aber wenn man jetzt eine fertige KI, meinetwegen umprogrammiert, ich nenne das jetzt mal so, unfachmännisch, die Server stehen doch meistens im Ausland. Ist das nicht datenschutztechnisch ein Problem? Und was ist mit Fehlentscheidungen? Kann dadurch Haftung entstehen, auch für euch?
Oh ja, oh ja, das sind gleich drei wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Also einmal das Thema Fehlentscheidung. Es ist ja so eine KI, die lernt ja kontinuierlich und das, was diese KI als Basis kriegt, um überhaupt lernen zu können, das sind sogenannte Trainingsdaten. Ja, die wird also dann von dem Hersteller dieser KI entsprechend besorgt und hinterlegt und dann ruckelt man sich da so zueinander, bis also die KI dann also dann die Ergebnisse oder ja doch kann man so sagen, die Denkweise an den Tag legt, die ich gerne hätte. Das ist die Theorie. In der Praxis darf natürlich jetzt Folgendes nicht passieren. Sogenannte Bias dürfen da zum Beispiel nicht passieren. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Aachener Dom. Ich sagte ja vorhin, der Aachener Dom, KI, Brandschutz geschützt und das kriegen die also da wirklich sehr gut hin. Ein Bias am Beispiel von diesem Aachener Dom wäre jetzt eine sogenannte Voreingenommenheit der KI. Beispiel, in so einem Dom brennen ja auch mal Kerzen. So, dann ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass man der KI also sagt, du pass auf, an der Stelle, wenn du da Flammen hast, das muss so. Ein Meter daneben,
Okay.
da sind jetzt Flammen nicht so gut.
Okay.
Ja, so. Und das sind halt eben genau diese Lernerfolge, die also die KI dann also bitte dann auch wirklich wasserdicht an den Tag legt, was also absolut nicht passieren darf, und das wäre so ein Bias, ja, wäre also, wenn die KI entweder kontinuierlich sagt im Dom, alles, was mit Flammen zu tun hat, ist egal, das ist nicht negativ. Oder im Umkehrschluss, sie sagt, überall sofort, wo eine Flamme ist, sofort Feueralarm. Oder im schlimmsten Fall geht sogar noch die Sprinkleranlage los oder so. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das darf bei der KI nicht passieren. Und das sind halt eben diese Bias, die also dann wirklich dann ja, sichergestellt sein müssen, dass die halt eben genau nicht
Ja,
passieren.
logisch.
Aber das ist bei der KI jetzt auch nicht anders als jetzt bei uns Menschen. Also wenn du etwas lernst und du weichst einmal beim Lernen einmal falsch ab,
Also wieder Schule.
dann denkst du ja die ganze Zeit, wenn du diese Rückmeldung nicht kriegst, du bist auf dem richtigen Weg und dann ist das, was du lernst, deiner Meinung nach richtig. Dabei ist es aber grundlegend falsch. Das kann bei einer KI halt eben auch passieren. Datenschutz, ja, Datenschutz, klar, kennen wir schon von Cloud-Systemen und so weiter. Da kommt es halt eben drauf an, wo sitzt der Server? Ganz wichtig, in welchem Land. Plus natürlich noch die Geschichte, dass es ja mittlerweile ein AI-Act von der EU gibt, also der das Ganze ja auch nochmal sogar rechtlich intensiviert, dieses ganze Thema. Also auch da müssen wir natürlich dann ein Auge drauf haben. Und klar natürlich, und da schließt sich der Kreis zu dem Bias, die ich gerade eben genannt habe. Wenn dann so ein Bias kommt und der Aachener Dom, es mag nicht eintreten, aber gesetzt im Fall, der würde jetzt komplett abbrennen aufgrund von so einem Bias-Fehler, dann ist natürlich ganz schnell die Frage, okay, wer haftet dafür?
Okay, von der Seite.
Und da ist es dann zum Beispiel auch so, dass es ja die EU-KI-Verordnung halt eben gibt, die halt eben dann gemeinsame Verantwortung schon mal so grundlegend, also da die Tür öffnet für solche Fälle. Und da muss man halt eben dann alle Beteiligten an so einem KI-Brandschutzprojekt müssen sich halt eben da ihrer Rolle bewusst sein, müssen diese Rolle genau kennen, also wo wo fängt meine Haftung an, wo hört die auf, wo haben wir vielleicht sogar eine gesamtschuldnerische Haftung gegebenenfalls, weil es ein gemeinsames Projekt ist oder so. Das sind alles Sachen, die kommen auf uns dann neu zu.
Aber du hast dich ja schon mit der Thematik beschäftigt. Was kannst du denn den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern unserer Marktunternehmen so mitgeben? Was muss man beachten, wenn man KI bei sich einführen möchte? Also Datenschutz haben wir schon gehört, aber vielleicht gibt es da noch mehr.
Ja, es ist einfach die grundlegende Welt der KI, wobei man da schon direkt schon wieder einhaken kann, was ist das denn überhaupt, ne, KI? Eine Alexa zu Hause in der Küche ist schon KI. ChatGPT ist KI. Die Nachfolger von ChatGPT und Co. ist auch alles KI. Also, ne, also einfach, dass ich mich mal allein schon mit diesem Thema KI an und für sich schon mal auseinandersetze und erstmal schon mal weiß, welche Dinge, welche Tools gehören überhaupt zu dieser ganzen Palette, so dass ich da überhaupt schon mal unterwegs bin, dass ich einfach auch mal vielleicht auch mal gucke, was für Möglichkeiten gibt es jetzt schon, was sind so die Unkenrufe, sage ich jetzt mal, was also in Zukunft so passieren wird, dann vielleicht einfach auch mal sich auseinandersetzen mit Projekten, die also jetzt schon in der Praxis auch so wichtig funktionieren, wie Aachener Dom, wie das Cube. Und da gibt es mittlerweile sicherlich ganz, ganz viele weitere Beispiele, wo also KI brandschutzgestützt da Projekte also schon umgesetzt worden sind. Dann natürlich aber auch einfach mal schauen, sagt es ja gerade, ja, da kommt es ja darauf an, wie ich diese Befehle setze, ne, dass ich mich mit KI-Generatoren auseinandersetze. Also ne, wie kann ich der KI vermitteln, was ich von ihr will, damit auch das Ergebnis richtig passt, in welchem Stil will ich das, wie ausgeprägt soll das sein, eine Seite, 10 Seiten, 3, 4 Sätze. Ich kann ja wirklich das runterbrechen bis hin zu, dass ich sage, ich brauche einen kompletten Vortrag, ich brauche eine PowerPoint. Ich möchte einen Zeitungsartikel über irgendwas erstellen. Alles das kann ich ja mit der KI, ja, ich sage jetzt mal, diskutieren im wahrsten Sinne und dann hilft die mir dabei. Und das natürlich jetzt runtergebrochen auf das Daily Doing, kann ich natürlich dann auch genau mal schauen, wo kann die KI mich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, beim Telefonieren, bei Konzepterstellung, Erstellung von neuen Geschäftsmodellen, Werbung, alles das kann ja die KI mir abnehmen oder beziehungsweise mir Ideen liefern. Und das kann sicherlich für den einen oder anderen Makler auch ganz, ganz, ja, erleichternd sein. Vielleicht kommen da ganz neue kreative Sachen dann auch demnächst von uns auf uns zu. Wer weiß.
Ja, KI wird ja auch schon bei uns genutzt, wenn ich jetzt mal an Firma Office denke. Zuordnung von Dokumenten als Beispiel und so weiter und so fort. Und wir sind da auch dran. Seid gespannt. Da kommt ganz sicher auch noch was von uns. Aber ich will das Beispiel jetzt einfach mal loswerden. Ich habe es mal für mich ausprobiert. Eine KI genutzt, erstell mir einen Vortrag. Ich habe dann einen sogenannten Prompt gesetzt, nutze nur Gesetze, vernünftige Quellen und so weiter und so fort, natürlich anders formuliert. Ich war mir in dem Thema sehr sicher. Und was dabei rauskommt, ich wollte es einfach mal prüfen, wir benutzen das nicht für die Arbeit. Das war folgendes, also das war jetzt BAV, aber um irgendein anderes Beispiel zu kriegen. Das wäre so, als hätte er reingeschrieben, Kfz-Haftpflicht, ja, das ist so ein freiwilliges Ding, das könnt ihr machen, ist vielleicht auch ein bisschen besser, wenn ihr euch im Straßenverkehr bewegt. Also da sollte man vielleicht noch fachlich etwas vorsichtig sein. Aber das Schöne ist ja, ihr müsst ja nicht alles alleine auf die Beine stellen. Ihr habt ja eure FEMA mit einer Top-IT-Abteilung, ich sage das einfach mal so, die für euch am Programmieren ist wie wild. Da wird noch einiges auf euch zukommen und wir haben ja auch schon einiges da. Ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen. Also, mit Blick auf die Uhr, Marc, mal wieder ein etwas kürzeres Ende. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke auch. Bis dann. Tschüss.
Und ich wünsche euch einfach mal, dass die Erkältungswelle an euch vorbei schwappt. Und sage bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf.